Und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. Marc-Antoine Charpentier, das überbordend zeremonielle, festliche, opulente Prélude zum Tedeum des französischen Barockmeisters, hier gegeben in idealtypisch straffer, schlanker, spannungsgesättigter Lesart des Ensembles La Chapelle Harmonique unter Valentin Tourné, aufgenommen im Übrigen in der prächtigen Schlosskapelle zu Versailles. Für das Label Château de Versailles Spectacle hat das Ensemble neben Charpentiers Tedeum dessen De Profundis und das Magnificat eingespielt. Eine deutliche Empfehlung. Ja, was erwartet Sie in der kommenden Stunde? Unsere Reihe Jahrhundertaufnahmen steht im Zeichen von Giacchino Rossinis Oper La Cenerentola. Den Fragebogen Plattencheck beantwortet der in Berlin und Boston ansässige US-amerikanische Pianist Kirill Gerstein. Eine Buchvorstellung befasst sich mit den Lebenserinnerungen der britischen Komponistin und Dirigentin Ethel Smyth. Und wir sprechen mit Barockgeiger und Ensemblegründer Johannes Bramsola über sein Label Audax und das aktuelle Album Sonate a Quattro. Genießen Sie außerdem exemplarische Musikbeispiele aus neuen Alben der internationalen Szene. Aus der Partita B-Dur, Werkeverzeichnis 825, ganz im Zeichen von Johann Sebastian Bachs Tastenkosmos, die aktuelle CD der türkischen Pianistin Serra Tafsanli mit zwei Partiten, der Toccata in C-Moll und der französischen Ouvertüre in H-Moll, Werkeverzeichnis 831. Von kristallen, luzidem Zuschnitt und mitreißender Motorik getragen, Tafsandis jederzeit modellierte Pianistik, für mich eine der wichtigsten Entdeckungen der letzten Wochen. Hoffmeisters Empfehlungen damit zu einer weiteren Ausgabe unserer Reihe Jahrhundertaufnahmen. Die ist einer eminenten Einspielung von Giacchino Rossinis Oper La Cenerentola gewidmet. Aufgenommen hat sie an der Seite des London Symphony Orchestra, des Scottish Opera Chorus und bedeutenden Vokalsolisten wie Teresa Berganza und Luigi Alva 1971 Claudio Abbado. Manuel Brug mit einer Würdigung.
Erst zart, dann wild und doch präzise. So crescendiert hier eine Ouvertüre auf ihre Explosionsstretta hin. Doch schon der Beginn dieser eskapistischen Rossini-Buffa-Bonbonniere namens La Cenerentola ist zweitverwertet. Das freilich macht die Musik des melancholischen Humoristen unter den großen Komponisten nicht weniger einzigartig. Das ewig brav putzende Aschenputtel, eine von Ägypten bis China global nacherzählte Fabelfigur, mutiert hier zum Archetyp der koloraturgirgelnden Mezzosopran-Prinzessin. Gioachino Rossini bediente sich dabei der französischen Märchenfassung, die statt der Stiefmutter einen nicht ganz so bösen Stiefvater kennt. Der ist verarmt, heißt aber trotzdem Don Magnifico und singt in einer der typischen Parlando-plappernden Bassarien Rossinis in völlig surrealistischen Lauten von einem Traum mit einem geflügelten Esel.
Le Campania di Donar, di Don, di Don, di Don, di Don, col cicicciuccio di botto mi veniste a risvegliar, col cicicciuccio di botto mi veniste a risvegliar, col cicicciuccio di botto mi veniste a risvegliar.
In dieser Jahrhundertaufnahme, eingespielt 1971 für die Deutsche Grammophon, erstmals nach der kritischen Rossini-Ausgabe durch Claudio Abbado mit dem London Symphony Orchestra, wurde diese nie ganz vergessene, aber doch auf der Bühne vernachlässigte Oper endlich wieder strahlend ins Rampenlicht gerückt. 1973 dirigierte sie Abbado ebenfalls an der Mailänder Scala in der hinreißend graziösen, wie ein mechanisches Puppenballett musikalisierten Inszenierung Jean-Pierre Ponels. Die wurde 1981 zudem verfilmt und ist bis heute an der Scala in München und in Düsseldorf als Schmuckstück einer zeitlos abschnurrenden Musikkomödie gehütet und gepflegt auf dem Spielplan. Und immer dabei, jahrzehntelang, war der unverwüstliche Paolo Montar-Solo. Selbst als völlig stimmloser Don Magnifico in seiner Lebensrolle noch eine abgefeimt wirkungssichere Rampensau. Rossini wie der kongeniale Abbado erzählen in La Cenerentola ein herzerwärmendes Märchen rauschhaft neu, zeigen freilich auch die Machart dieser ein wenig seelenlosen, aber gut geölten Opernmanufakturmechanik. Die gleichzeitig in schmetterlingsleichten Melodien unwiderstehlich feinsinnig Arien tönt, aber auch absurd Gaga in den grandiosen Ensemblestücken zum Flattern gebracht wird. Hier folgt die Form wirklich der Funktion. Alle sind sie nur atmend graziöse Versatzstücke in einer Farce mit vorhersehbarem Ende. Doch wie schon der als Ersatzfee fungierende Philosoph Alcindoro in seiner kontemplativ-pathetischen Arie weiß, der Herr der Bühnenschöpfung wird es nicht zulassen, dass Unschuld zerstört werde. Und so mündet es bald wieder in das nächste Vokaldurcheinander des Nichtverstehens. Niemand muss sich allerdings mehr in die Füße säbeln, damit der gläserne Pantoffel passt. In der Opern La Cenerentola erkennt der Prinz sein Puttel mittels eines Armreifs. Das tut hier der peruanische, mit Andenhöhenluft gesegnete Don Ramiro von Luigi Alva und nimmt seine emanzipatorisch in einem großen Schlussrondo mit Frauenpower charmabräumende Cenerentola in die Arme. Die ist keine geringere als die spanische Mezzoklangtraumtänzerin Teresa Berganza. Schönster Karfunkelstein in einem makellos schwebenden wie schnatternden Rossini-Ensemble. dass Claudio Abbado extrem artifiziell, trotzdem anrührend in ästhetischer Stringenz zwischen Dadawitz und Sentiment sich entfalten lässt. Ach ja, und auch dieses brillante Schlussstück hat Rossini gleich dreimal Opern eingesetzt. Immer wieder anders und nicht zu seinem Schaden. Wie sehr hier zudem ein singendes, klingendes, spielvergnügtes, lecker anzuhörendes Gesamtkunstwerk Plattenwirklichkeit wurde, das macht die abwechslungsreiche Fülle dieser eigentlich strengen Musik deutlich. Die ist nicht nur tönende Schrummelfolie, sondern integraler Protagonist. Führt und lenkt, setzt Akzente und lässt doch alle Freiheit. Abbado ist ihr abgefeimter Illusionist. Bei ihm gluckert und gluckst allerbester Rossini Prosecco.
»1971 beim Label Deutsche Grammophon erschienen Giacchino Rossinis Oper La Cenerentola in der Lesart von Claudio Abbado, dem London Symphony Orchestra, Scottish Opera Chorus und Solisten wie Teresa Berganza und Luigi Alva. Fraglos eine Jahrhundertaufnahme. Dank an Manuel Brug.«
Zwei Elegien für Violine und Klavier des 1980 gestorbenen Komponisten Alan Paterson. Ein ganzes Album mit Kammermusikwerken des Schweden haben Geiger Ulf Wallin und Pianist Thomas Hoppe eingespielt, darunter insbesondere zwischen 1934 und 1945 entstandene Frühwerke, die noch einer eher neoromantischen Klangsprache verpflichtet sind. Eine Produktion des schwedischen Labels Bies. Aus dem hohen Norden damit nach Großbritannien und einer Komponistin, Dirigentin und ja auch Schriftstellerin, die am Leipziger Konservatorium unter anderem von Karl Reinicke unterrichtet wurde. Wie auch immer, Ethel Smyth war durchaus rebellisch, durchsetzungsstark sowieso und hinterließ auch Memoiren. Unter dem Titel Paukenschläge aus dem Paradies sind die jetzt beim Verlag Ebersbach und Simon erschienen. Meine Kollegin Maja Anta hat die Erinnerung gelesen.
Du hast immer schon nach deinen eigenen Regeln gelebt, sprichst alles offen und direkt an, was andere hinter versiegelten Lippen und niedergeschlagenen Augen verbergen. Das ist fester Bestandteil deiner Wesensart, wie sie sich auch in deiner Musik widerspiegelt. Oft frage ich mich, ob Genies diese außerordentliche Dualität immer haben, dass sie einerseits fähig sind zu den edelsten und schönsten Gefühlen und andererseits oft die abscheulichsten Dinge tun. Dieser seltsame Mix aus Lob und Tadel erreichte Ethel Smyth Anfang des Jahres 1914 in Ägypten per Post von ihrer kleinen Schwester. Die Komponistin, in der Familie Stormy Petrel Sturmschwalbe genannt, war damals Mitte 50 und erholte sich von der heftigen Schlacht ums Frauenwahlrecht. Unter kolonialer Sonne verwandelte sie Protestsongs, die sie mit der Zahnbürste schon im Gefängnis dirigiert hatte, in eine Oper, spielte im Pyjama Golf auf Wüstensand, war genervt, wenn Sportsfreunde Bilder von den Enkeln herumreichten und vermeldete später zufrieden:
Weit und breit keine musikalischen Langweiler, dafür aber überall Kamele und Begleitpersonal.
Den schwesterlichen Tadel hatte sich die abenteuerlustige Tonschöpferin zugezogen, weil sie in imperialer Entdeckerfreude eine Kamelreiterin namens Mohammed in ihre Schiffskabine auf dem Nil zitiert hatte, um das Geschlecht genauer zu bestimmen.
Ich bin nur eine Doktorin der Musik, nicht der Medizin, sodass ich mir nicht anmaße, das Ergebnis in exakte Worte fassen zu können. Ich kann nur so viel sagen, dass er kein kompletter Mann war und noch viel weniger eine komplette Frau. Und so beeilte ich mich, alles niederzuschreiben, was mir bemerkenswert erschien, um es an die britische medizinische Gesellschaft zu schicken. Aber auf der Rückreise quer durch Europa brach der Krieg aus und meine Aufzeichnungen gingen verloren.
Noten gingen nicht verloren und auch alle Abenteuer am Nil und anderswo lassen sich zum Glück nachlesen. Denn Ethel Smyth hielt sie in vor Witz und britisch Empire-Bewusstsein nur so strotzenden Büchern fest. Im Alter von über 60, ja über 80 Jahren und von Taubheit gequält, lieferte die Generalstochter Berichte über ihre Schlachten. Unter dem Titel Paukenschläge aus dem Paradies hat Hedy Feilhauer die Erinnerungen dieser ständig zwischen Genie und Freibeuterei schwankenden Lady zu einer Art Best-of zusammengepuzzelt. Zwar geht da viel verloren, Erläuterungen gibt es nicht und beim letzten Kapitel ist sogar schleierhaft, wer es überhaupt geschrieben hat. Neulinge im Land der Sturmschwalbe bekommen trotzdem einiges geboten. Zum Beispiel bunte Ansichten von Leipzig. Hier spielte die junge Kompositionsstudentin ab 1877 in Schrebergärten Cricket, wunderte sich über Verbotsschilder im Park, über das Mein Mann sagt der Gattinnen, vor allem aber über Johannes Brahms. Der verpasste ihr mit Schmeißfliege einen weiteren tierischen Spitznamen und benahm sich Weibsbildern gegenüber auch sonst nicht gerade gentlemanlike.
Gefiel ihm ihre Erscheinung nicht, konnte er ziemlich unangenehm sein. Waren sie hübsch, hatte er die peinliche Angewohnheit, sich mit geschürzten Lippen in seinem Sessel zurückzulehnen, über seinen Schnurrbart zu streichen und sie anzustarren wie ein begieriger Junge die Marmeladentörtchen.
Nur eine von unzähligen Nahaufnahmen mit britischem Objektiv. Paukenschläge aus dem Paradies liest sich wie das Who's Who des langen 19. Jahrhunderts, samt seiner Spleens und Katastrophen. Komponisten und Königinnen, Schriftsteller und Suffragetten spazieren durchs Buch wie durch eine Folge von Downton Abbey. Ethel Smyth traf sie zum Musizieren, zum Tee, beim Sport, beim Gassigehen mit dem Hund, verliebte sich leidenschaftlich in Damen wie Herren, zog für ihre Werke in Schlacht um Schlacht und verlor dabei nie den Humor. Stormy Petrel gab sogar manchen Tipp, der auch heute bei der Eroberung des Publikums noch nützlich sein könnte. Man solle doch, Rizzi, einfach vor jedem Konzert einen Elefantenkopfstand machen lassen.
Maya Anta über Ethel Smyth, Paukenschläge aus dem Paradies, Erinnerungen. Der Band erschien im Verlag Ebersbach und Simon. Was uns führt zu einem anderen Protagonisten der Musikgeschichte, der in Leipzig tiefe Spuren hinterlassen hat, Felix Mendelssohn Bartholdy. Felix Mendelssohn Bartholdy, Lied ohne Worte, Opus 67, Nummer 2. Die Bearbeitung für Saxophonquartett besorgte die spanische Formation Kibiart, deren aktuelles Album Werke von Wiedmann, Bach und eben Mendelssohn Bartholdy versammelt, erschienen beim schottischen Label Lynn Records. Hoffmeisters Empfehlung, Vincero, zu Deutsch, ich werde gewinnen und damit durchaus selbstbewusst. So hat der polnische Tenor Piotr Beschwala sein jüngstes Album an der Seite des Orchestra de la Comunitat Valenciana überschrieben. Darauf Arien von Meistern wie Giacomo Puccini, Francesco Cilea, Pietro Mascagni, Umberto Giordano und Ruggero Leoncavallo. Eine Parfumstour entlang der italienischen Opernhistorie. Festlegen auf ein bestimmtes Repertoire ließ sich der Tenor allerdings nie, was nicht nur für dessen stimmliche Beweglichkeit, sondern vor allem für künstlerische Offenheit und Unabhängigkeit spricht. Piotr Beschwala.
Eine Opernrolle ist wirklich eine sehr komplexe Gestalt, musikalisch und auch charaktermäßig. Also ich habe wirklich keine Rolle, wo ich sage, das ist meine Leitrolle oder so. Es war, der Duca in Rigoletto ist vielleicht nicht mein Charakter, aber das war eine Bruchrolle, wo ich sowohl in Scala auch Metropolitan debütiert habe. Das heißt, es war so wegweisend. Aber ich identifiziere mich sehr mit diesen großen französischen Rollen wie Werther, wie Faust, Romeo, aber auch Italiener. Also ich singe sehr gerne den Rodolfo in Bohème und Riccardo in Ballo in Maschera. Es gibt wirklich also keine spezifischen Rollen, wo ich sage, das sind meine. Es gibt ein paar eben. Und ich bin in dieser Luxussituation, wo ich singe nur das, was ich mag.
Sagt der polnische Tenor Piotr Beschwala, dessen aktuelles beim Label Pentatone veröffentlichtes Album präsentiert, wie gesagt, Arien von Puccini, Cilea, Mascagni, Giordano und Leon Cavallo. Vita aus der Oper Fedora von Umberto Giordano, diese Arie, gegeben von Tenor Piotr Beschwala und zu finden auf dessen neuem Album Vincero bei Pentatone. Sie sind bei Hoffmeisters Empfehlungen und zu den zentralen Standards der Sendung. Da zählt fraglos die Reihe Plattencheck, in der Protagonisten der internationalen Klassikszene Fragen rund um ihre Leidenschaft zu Tonträgern beantworten. Heute auf der Agenda der US-amerikanische Pianist Kirill Gerstein und damit einer der hochdekorierten Musiker seines Faches, regelmäßiger Gast zumal auf den wichtigen Bühnen der Kontinente. Kirill Gerstein.
Welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?
Ich glaube, diese Furtwängler-Edition von Berliner Philharmoniker. Und ich muss sagen, dass diese physikalischen Objekte, die die Berliner Philharmoniker Recordings produzieren, da lohnt sich wirklich. Da kann man sagen, so, wenn man es nur auf Streaming hört, dann verliert man sehr viel.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Klassik natürlich, aber was für mein weiteres Leben wichtig war, auch Jazzplatten in die Sowjetische Union. Und da waren so Dixieland-Aufnahmen, aber auch eine, den ich erinnere, ist diese Duo-Aufnahme von Dizzy Gillespie und Oscar Peterson. Das kann ich gut erinnern als Kind, das habe ich gehört und das hat wirklich einen Einfluss gehabt. Und dann habe ich dann auch jahrelang Jazz studiert und gespielt.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Ja, also das ist wahrscheinlich die, sogar vor Boston. Also ich bin nach Boston in 94 gekommen, zu Berkeley Jazz zu studieren. Und da war Tower Records, das war die nächste Gebäude von Berkeley. Und das war so erstaunlich. Und so ganze Etage Klassik und eine ganze Etage Jazz und so weiter. Aber ich erinnere noch, als ich zum ersten Mal ausreiste von der Sowjetischen Union ins Polen. Damals, man könnte so diese Pirate-Kassetten kaufen. Also wir haben wirklich kein Geld gehabt, aber sowas könnte man für so für $1 pro Kassette zu erwerben. Und da habe ich mehrere von Keith Jarrett gekauft, so My Song, dieser Album von Keith Jarrett, aber auch von Makoto Ozone, einem japanischen Pianist, sein Debütalbum.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Wahrscheinlich diese Keith Jarrett und Chick Corea Sachen. Chick Corea, so Acoustic Band und Electric Band. Ich glaube, diese Keith Jarrett und Köln Konzert, das habe ich alles in Polen damals gehört. Und natürlich, da waren Klassikaufnahmen. Auch ich erinnere, wie ich zum ersten Mal ein drittes Klavierkonzert von Rachmaninoff gehört auf einer Schallplatte mit Rachmaninoff selbst spielend. Die kann ich auch erinnern.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Wahrscheinlich die Menge von Aufnahmen von Rachmaninoff, die ich mitnehmen kann. Eine Menge von Aufnahmen von Béla Bartók. Vor allem dieses Konzert mit Szigeti, Library of Congress, mit Bartók II, Wilhelm Sonata und Kreutzer, vor allem Kreutzer und Debussy. Und Auf jeden Fall knapp 30 Minuten akustische Aufnahmen von Ferruccio Busoni. Das ist was Magisches.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Es gibt diese von Fürth Wangle, nur die Finale von erste Brahms-Symphonie, letztes Konzert, das ist ein Mitschnitt, letztes Konzert in der alte Berliner Philharmonie vor dem Bombenanschlag. Und ich glaube, es überlebt nur dieser letzte Satz, aber das ist irgendwas Erstaunliches, sogar für Fürth Wangle, weil ich habe dann andere verglichen, aber ich finde, das ist so speziell. Und wahrscheinlich dazu eine neue zu addieren, ist Edwin Fischer mit Brahms zweites Klavierkonzert, auch mit Berliner Philharmoniker, mit Fürth Wangle. Das ist was ganz Wichtiges.
Wie wichtig sind Ihnen Plattencover?
Sehr. Ich finde, auch wenn ich meine Albums oder Aufnahmenprojekten zusammenstelle, für mich ist es wirklich ein Gesamtkunstwerk. Ich finde, ein Cover ist sehr wichtig und den Textinhalt. Und vor allem heutzutage finde ich, wenn da kein gutes Cover ist und kein Textinhalt und es ist kein schönes Objekt, also physikalisch, dann wirklich soll man es nicht drucken, weil dann kann man es doch leichter auf Streaming. Aber ich vermisse Format, Covers und dass man was Wichtiges dazu liest.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
Diese Art zu forschen über ein Stück oder Komponist, das entwickelt sich über die Jahre und dann die nächste kommt und auf Basis von vorherigen Generationen was kommentiert dazu. Und ich glaube, ich würde sagen, der Wert ist in so addierend. Dass manche schaffen, was ganz Großes und Neues zu bringen. Aber das ist auch sehr oft übertrieben, dass es so originell und so unerwartet ist. Aber meistens, das ist doch eine Tradition. Wir sind sehr verbunden und vernetzt musikalisch. Und jeder bringt was Eigenes, was addiert und bringt uns weiter in die Musik. Und in dem Sinne ist es, ich finde, das sind den Wert von Aufnahmen.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Inzwischen ist es so, ich habe so manche in Boston, manche im Keller, manche in Berlin, aber schon Tausende in verschiedenen Formats.
Haben Sie Preziosen in Ihrer Sammlung?
Zum Beispiel manche Testpressings von Arthur Rubinstein, von seinem Haus und die Tochter von Rubinstein, die Eva Rubinstein, die hat mich Musikbücher verschenkt und auch manche von diesen RCA-Testpressings.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
Ich höre oft und öfter die Aufnahmen von ICM, weil da ist so viel, nicht nur von Jared, was wirklich wertvoll und interessant zu hören immer.
Sprechen Sie mit Freunden über Platten?
Mit Kollegen, weil es gibt schon mehrere, die sich so interessieren und davon viel lernen. Und das ist immer interessant zu besprechen.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
Also ästhetisch und so covermäßig wahrscheinlich LPs.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Prognose-Hoffnung wäre, dass irgendwie wir schaffen, dass wird irgendein physikalisches Träger für Objektgefühl. Und ich glaube, wir alle Nutzer, wir vermissen dieses Objekt, dass es so existiert als Objekt. Und das wird wahrscheinlich irgendwie weitergehen.
Vorsichtiger Optimismus in Sachen physische Tonträger. Pianist Kirill Gerstein im heutigen Plattencheck. Und ich darf bereits auf die nächste Ausgabe dieser Sendung am 14. Oktober verweisen, denn dann bin ich im Gespräch mit Gerstein über seine gerade erschienene CD mit unter anderem Rachmaninows zweiten Klavierkonzert. Gerstein begleitet von den Berliner Philharmonikern. Und wir hören Gerstein jetzt mit der Etüde Nummer 4 von Earl Wilde. Thank you. Earl Wilde, die Etüde Nummer 4 in der Lesart von Kirill Gerstan. Ja, einige der zahllosen, bemerkenswerten Classic-Labels, die ihr Geschäft nach wie vor mit großem Elan und Enthusiasmus betreiben, die lassen sich stetig etwas Neues einfallen und bereichern den Markt mit avancierten Formaten. Beispielsweise das Label Naxos, etwa mit der Reihe Great Composers in Words and Music. Die jüngste Ausgabe ist Leben und Werk des russischen Komponisten Modest Mussorgsky gewidmet. Autorin, die bewährte britische Musikologin Davinia Caddy, Sprecher Nicholas Boulton. Ein Hörbeispiel.
Modest Pietrovich Mussorgsky was born on the 21st of March 1839 into a wealthy landowning family in the provincial town of Karevo, situated in the Pskov district in the northwest of Russia. He is thought to have started piano lessons with his mother at the age of 6, playing short pieces by Franz Liszt at 7 and an entire John Field concerto at 9. Aged 10, he commenced what would be a 2-year period at the Peter Paul School, an elite secondary school in St. Petersburg. Here he continued his tuition with the notable pianist Anton Herke. In 1852, Mussorgsky entered cadet school and began training to be a military officer. This was an unexceptional pathway for a man of his age and upbringing. 4 years later, he graduated as an officer. Piano lessons with Herke continued throughout Mussorgsky's military training, but an interest in musical composition also surfaced. Aged 13, soon after entering cadet school, Mussorgsky completed and published his first musical work, dedicated to his school friends and comrades.
Modest Mussorgsky, dem russischen Komponisten, ist die aktuelle Ausgabe der CD-Reihe Great Composers in Words and Music gewidmet. Sprecher Nicholas Boulton, Autorin Davinia Caddy. Das Ganze veröffentlicht beim Label Naxos, leider nur in englischer Sprache verfügbar, weil für den Weltmarkt produziert. Der Tritonenbrunnen am Vormittag aus Fontana di Roma von Ottorino Respighi. In dieser wie den drei anderen sinfonischen Dichtungen unter dieser Überschrift lässt der Komponist seinen Imaginationen beim Anblick der römischen Fontänen freien Lauf. Das Ergebnis: selten farbige Tableaus, die die spezifische Atmosphäre der Stadtlandschaft einfangen. Roberto Trevino und das Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai mit einer idealtypischen Einspielung, jetzt vertreten beim finnischen Label Ondine. Hoffmeisters Empfehlung: bleiben wir in Italien mit dem Südtiroler, allerdings in Paris ansässigen Barockgeiger Johannes Bramsola. Der historischen Aufführungspraxis verpflichtet, geht Bramsola allerdings seit geraumer Zeit eigene künstlerische, was auch heißt klangliche Wege, wozu gehören die Gründung des Labels Audax und des Ensemble Diderot. Bramsolas jüngste CD, Sonate a Quattro, steht im Zeichen der Komponisten Goldberg, Telemann, Händel, Fasch und Janitsch. Gründe also mehr als genug, den Violinisten zum Gespräch zu bitten. Herr Bramsola, im Jahr 2013 haben Sie das Label Audax ins Leben gerufen. Für solche Projekte gibt es einen schönen Namen, Künstlerlabel. Worin, in welchen Aspekten also unterscheidet sich Audax von anderen Labels?
Das Label geht sozusagen vom Ensemble Diderot aus. Also alle Programme sind von Musikern gemacht, von mir und meinen Kollegen. Also vielleicht haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, dass es sich wirklich um so eine Carte Blanche dreht, die ich allen meinen Kollegen im Ensemble gebe.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dennoch das zentrale Ziel die Erschließung unbekannten oder selten gespielten Repertoires, richtig?
Bei allem, was wir mit dem Ensemble machen und alles, was auch ich so mache, so ein bisschen auch eine didaktisch-pädagogische Idee, auch das Publikum so ein bisschen zu erziehen, und das sieht man auch im Label. Also das heißt jetzt, das Publikum zu den Werken hinzuführen, die wir spielen möchten. Manchmal sind es bekanntere Werke und da stellen wir die dann eben in einen Kontext von unbekannteren Werken, die zur selben Zeit geschaffen wurden. Oder manchmal sind es eben ganz unbekannte Werke, die wir dem Publikum präsentieren wollen, und dann machen wir das mit ganz spezifischen Programmen. Also es ist immer so ein bisschen ein Element dabei, wo wir wollen, dass das Publikum irgendwas neu entdeckt.
Dennoch ist es ja eher die Ausnahme, dass ein Musiker ein Label gründet. Hatten Sie damals den Eindruck, Ihre künstlerischen Intentionen hätten mit anderen Labels nicht realisiert werden können?
Ja, natürlich muss ein Label schauen, auch kommerziell irgendwie Erfolg zu haben oder überleben zu können zumindest. Und da gibt es natürlich die Regeln des Marktes, dem man sich unterwerfen muss. Und ich wollte einfach freier sein und habe gemerkt, auch wenn man mit einem großen, bekannten Label aufnehmen will, muss man irgendwie selber Geld mitbringen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das mitbringen muss, dann mache ich es gleich alles selber.
Einer der Schwerpunkte des Labels sind Veröffentlichungen des von Ihnen gegründeten Ensemble Diderot. Sie haben es angesprochen. Das ist eine Formation mit, ja, gewissermaßen handverlesenen Musikern. Generiert solch ein festes Ensemble künstlerische Konsistenz? Erleichtert das die Dinge?
Ich habe sehr viel Streichquartett gespielt, als ich jünger war, also so mit 15 im Studium. Und das war immer so meine Traumwelt, die sich einem da auftut. Und ich wollte, als ich dann Barockmusik angefangen habe zu spielen, wollte ich das so übertragen. Also ich wollte ein Ensemble schaffen oder haben oder also in einem Ensemble spielen, das eben so funktioniert wie ein Streichquartett. Also so ein festes Ensemble, das sich fast jeden Tag sieht und wo man mit einem ganz spezifischen Klang arbeitet und auch eine Ensembleart, wie man an Musik herangeht.
Global betrachtet ist die alte Musikszene mittlerweile von unüberschaubarer Größe und Vielfalt. Entsprechend variantenreich wird die Idee des historisch informierten Musizierens ausgelegt. Vielleicht ein paar Worte zu Ihrem Klang- und Musizierideal im Feld der alten Musik. Wo liegen die Alleinstellungsmerkmale?
Also ich finde, es kann nie genug experimentiert werden. Das vermisse ich manchmal so in der alten Musik, dass wir jetzt heutzutage glauben, wir wissen jetzt, wie es gespielt wurde zu der Zeit, und wir haben so jetzt so eine Standardmanier, diese Musik zu spielen, und man weiß jetzt, wie es geklungen haben könnte. Also da einfach zu experimentieren, das ist mir sehr wichtig. Und für mich und das Ensemble ist es auch sehr wichtig, dass die Musik wirklich zum Publikum spricht, also wirklich so von der Bühne in den Zuschauerraum gelangt auch. Also wir machen das nicht für uns, sondern wir machen das für das Publikum. Und da haben wir also manchmal, also sehr direkt, Klang, manchmal ein bisschen forciert auch. Da arbeiten wir ständig dran. Und also wirklich so ein Klang und eine Idealvorstellung, wie die Musik rüberkommen soll, die sehr direkt ist.
Ihre aktuelle CD mit dem Ensemble Diderot, Titel Sonate a Quattro, widmet sich Werken von Goldberg, Fasch, Händel, Janitsch und Telemann. Da stehen in Nachbarschaft bekannte und unbekannte Meisterwerke und am Strich gewiss aufgeladene Korrespondenzen, ein aufgeladenes Spannungsfeld.
Ja, wir sind da wieder so an einem Schlüsselpunkt in der Musikgeschichte, also wo wir uns sehr gerne aufhalten mit dem Ensemble Diderot, also wo sich wieder alles verändert hat. Wir sind am Ende des Barock, es geht schon Richtung Klassik. Die nächste große Kammermusikform wird das Streichquartett sein. Und das wollten wir eben ausloten, ein bisschen, was da am Ende des Barock komponiert wurde, schon an Quartetten. Und es sind wirklich ganz große Werke, also das große G-Dur-Quartett von Händel und das große Quartett von Goldberg und Fasch, Telemann, Janitsch, so eine kleine Entdeckung auch. Uns war wichtig eben das zu schauen, wie das in Richtung Streichquartett gegangen ist. Also wie haben sie den Apparat von Triosonate in den Apparat von Streichquartett umgewandelt. Und was sehr interessant ist bei diesem Programm, ist die Mischung an Stilen.
Sie kommen aus Südtirol, aus Sterzing, haben sich allerdings privat und mit dem Label in Paris niedergelassen. Frankreich hat ja eine überaus lebendige alte Musikszene. Beziehen Sie daraus Impulse? Arbeiten Sie häufig zusammen mit französischen Kollegen?
Also ich habe die Entscheidung getroffen, als ich nach Paris gezogen bin, dort zu studieren. Ich habe 2 Jahre dort am Konservatorium studiert und konnte mich deshalb sehr leicht integrieren. Also ich habe so eine ganze Generation von Studienkommilitonen. Sonst, glaube ich, ist es eher schwer, in Frankreich Fuß zu fassen. Und ich wollte nach Frankreich, um eben dieses Mysterium der französischen Barockmusik für mich zu entdecken. Frankreich ist natürlich ist ein sehr gutes Land für Musiker. Man ist da sehr frei, man wird sehr hoch angesehen als Musiker. Also es war zum Beispiel, als ich in England studiert habe, ganz anders. Da hat man sich ganz anders gefühlt als Musiker. Was in Frankreich interessant ist, ist eben, dass eben Musik, also vor allem auch Barockmusik, so einen hohen Stellenwert hat. Es gibt unglaublich viele Barockfestivals, es gibt unglaublich viele Barockensembles und das nähert sich natürlich alles gegenseitig. Also jeder will es besser machen als der andere und da ist natürlich unglaubliches Terrain für neue Sachen und für Experimentieren und es gibt Geld und es gibt Zeit in Frankreich. Das ist sehr inspirierend.
Glücklich in und inspiriert von Paris, der Südtiroler Barockgeiger Johannes Bramsola. Dank für das Gespräch. Und nochmals der Hinweis auf die aktuelle CD Bramsolas und seines Ensemble Diderot. Sie ist betitelt Sonate a Quattro und versammelt Werke von Goldberg, Janitsch, Telemann, Händel und Fasch. Veröffentlicht beim Label Audax. Quartett D-Dur, der Kopfsatz und Poco Andante von Johann Gottlieb Janitsch. Eine Welterst-Einspielung zu danken dem Ensemble Diderot um Johannes Bramsola. Und soweit dann auch Hoffmeisters Empfehlungen. Ich danke für Ihr Interesse. Am kommenden Sonnabend an dieser Stelle mein Kollege Klaus Fischer.